Ja, Steffi, wir sagen dir danke für den Eindruck, den du gerade auch von Gott hattest. Es ist eine tolle Überleitung zu unserer Predigt oder zu dem Predigtthema und unserer Themenreihe, wo ich jetzt mit euch weiter hineinschauen darf. Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir, nach Begegnung mit dir. Und dazu ist dieser Ort der Stille und Einsamkeit ein ganz toller Ort. So, wir sind gerade in dieser kurzen Einheit Stille und Einsamkeit und Timo hatte letzte Woche schon ein paar Gründe genannt, warum es so wichtig ist, dass wir in die Stille hineingehen und die Stille suchen und einsam mit Gott sind, weil wir uns ja dieses Jahr auf einen Weg begeben wollen, auf den Weg mit Jesus und ihm immer ähnlicher werden wollen, in ihn und in sein Bild hinein verändert und transformiert werden wollen. Und Jesus hat die Stille praktiziert wie kein anderer. Und Jesus ist uns das größte Vorbild. Und aus dieser Stille und in dieser Einsamkeit, die er mit seinem Vater hatte, hat er eine unglaubliche Kraft geschöpft für seinen Alltag, für seinen Dienst an den Menschen. Und wir schauen uns heute an, was denn in so einer Stille passieren kann, was in so einer Stille uns verheißen wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind doch manchmal so geschäftig. Wir sind manchmal so voll in unserem Alltag, rennen von einem Termin zum nächsten und sind absolut aktiv, sind mit hohem Tempo, großem Tempo unterwegs. Und unsere Gesellschaft ist sehr unruhig und deswegen ist sie leider auch sehr gottlos. Ja, es ist kaum Platz und Raum für Gott, für Stille, um ihn zu fragen, ihn mit hineinzunehmen in das Leben, weil wir so aktiv und so schnell unterwegs sind. Und Gott lädt uns aber ein, auch genauso wie Steffi gesagt hat, in seine beruhigende, tiefe, friedenschenkende Nähe. Und deswegen ist mein erster Punkt oder vielmehr mein erster eindrucksvoller Satz, den ich euch mitgeben möchte, ist: Stille ist ein ganz besonders verheißungsvoller Begegnungsraum mit Gott. Stille ist ein ganz besonders verheißungsvoller Begegnungsraum mit Gott. Was heißt verheißungsvoll und was bedeutet Begegnungsraum? Ich glaube, dass in der Stille ganz viel Tiefes steckt, dass uns ganz viel versprochen wird, wenn wir uns aufmachen in die Stille, weil wir dort die Möglichkeit haben, weil dort ein Raum ist, wo wir Gott begegnen können. Ich möchte euch so ein bisschen in meine persönliche stille Zeit in diesen Prozess mit hineinnehmen. Ich habe mich in meiner Jugendzeit für Gott entschieden, ganz bewusst. Ich habe gesagt, ich möchte mein Leben Gott geben und ich möchte mein Leben ihm hinlegen. Und damals wurde ich so geprägt, stille Zeit. Stille Zeit, du musst in die stille Zeit gehen. Wenn du dich für Gott entschieden hast, musst du diese stille Zeit suchen. Und diese stille Zeit sah damals so aus. Am besten, du liest die Bibel. Am besten gehst du noch in den Lobpreis hinein. Gehst in die Fürbitte rein, dann kniest du dich noch auf deinen Boden und dann hörst du vielleicht noch von Gott irgendeinen Eindruck. So sah meine stille Zeit aus damals und ich habe mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, warum heißt es eigentlich stille Zeit. Ich war richtig aktiv und dachte, boah, ich will Gott suchen in dieser Zeit, ich will ihm ähnlicher werden. Und da wurde ich auch so geprägt, dass das und so die stille Zeit aussehen kann, soll. Und die war eigentlich geprägt von meinem Aktivismus und auch von meinem Leistungsdenken. Ich habe gedacht, ich muss die stille Zeit so effizient wie möglich verbringen. So viel reinpacken wie möglich und habe mir selbst überlegt, was ich in diesen 10, 15, 20 Minuten mache, aber habe eigentlich gar nicht Gott gelassen. Ich habe ihm gar nicht den Raum gegeben, so auf diese Art und Weise vielleicht mir zu begegnen, wie er vielleicht das ein oder andere Mal sich gewünscht hätte, dass ich einfach da sitze und stille bin. Ja, da kommen wir zu meinem Persönlichkeitstyp. Es fällt mir schwer, still zu sein. Ja, der ein oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich gerne in Kommunikation bin, in Gemeinschaft. Und ich komme aus einer Familie, wo wir relativ viel schnell reden. Ja, es gibt wenig Redepausen, es wird immer viel gelacht und ich liebe das. Und ich liebe diese Zeit, aber deswegen bin ich halt umso weniger stille und auch Einsamkeit oder überhaupt so Schweigen bin ich eigentlich nicht gewohnt von meinem Typ. Es ist für mich herausfordernd und es ist eher komisch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in Redepausen seid mit einem Gegenüber. Fühlt ihr euch da wohl? Ich fühle mich nicht so wohl. Ich denke dann immer so, oh nein, ich muss die Zeit jetzt füllen. Das wird jetzt peinlich, es ist komisch. Ich muss jetzt reden. Und dann fange ich manchmal an, richtig viel und schnell zu reden, um diese Redepause irgendwie zu übertünchen. Und doch ist es so, dass ich mich in Gemeinschaft, in freundschaftlichen Beziehungen oder auch natürlich mit meinem Ehepartner ganz besonders wohlfühle. Und da können wir auch mal schweigend nebeneinander sitzen und ein Buch lesen beispielsweise oder sonstige Aktivitäten ausführen, aber wir sind schweigend beieinander und das ist für mich irgendwie total schön. Wie schön wäre das, wenn wir uns so wohl bei Gott fühlen, dass wir in seiner Gegenwart schweigen, stille sein können. Und ich durfte am Anfang des Jahres eine Fortbildung machen und ich wollte immer schon mal schweigen, weil ich gedacht habe, ich kann das überhaupt nicht in meinen Alltag integrieren mit Kindern, die reden die ganze Zeit auf mich ein. Wie soll ich denn da bitte schön schweigen? Und da war ich auf einer Fortbildung und da wurde ich eingeladen, einen ganzen Tag lang zu schweigen. Und das war so krass herausfordernd für mich. Ich weiß, ich saß da mit so einer Gruppe Menschen am Essenstisch und wir haben uns angeguckt, haben nicht miteinander geredet und ich dachte mir so, wo gucke ich denn jetzt hin und schmatzig und ich hatte tausend Gedanken hatte ich dann in dem Moment. Und dann habe ich gedacht, oh, ich will mich jetzt einfach auf das Essen konzentrieren. Und dann habe ich mich auf das Essen konzentriert und habe auf einmal gemerkt, wow, der Salat, der knackt richtig schön so in meinem Mund. Und ich habe auf einmal so richtig viel geschmeckt. Ja, meine Sinne wurden so richtig sensibilisiert. Und ich musste mich richtig entscheiden, darauf einzulassen und habe gedacht, boah, das Essen war schon mal eigentlich ganz gut, so im Schweigen. Und dann hatte ich auch kein Handy den Tag lang über und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich saß dann da so mittags und dachte so, was mache ich denn jetzt? Und ich kann tagsüber eigentlich überhaupt nicht schlafen, ja, weil dann gehen die Gedanken und ich bin auch nicht so müde, dass ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt schlafen. Dann habe ich gedacht, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich schlafe jetzt mal. Und dann habe ich mich hingelegt und habe tatsächlich 20 Minuten geschlafen und dachte so, wow, das ist möglich, wenn man irgendwie nichts anderes zu tun hat oder nicht abgelenkt ist. Und dann hat es draußen geregnet und ich dachte, oh, ich will jetzt eigentlich einen Spaziergang machen. Und dann bin ich mit meiner Regenjacke raus und habe diesen Regen so krass gefühlt und gerochen. Ich habe gemerkt, wow, nur dieses Schweigen, da liegt eine unglaubliche Kraft drin. So für mich persönlich, für meinen Körper, für meine Sinne, Dinge wahrzunehmen, Dinge wieder zu fühlen und Dinge zu spüren. Und ich muss sagen, ich fand es super befreiend zu schweigen. Als jemand, der sehr gerne redet, war das unheimlich schön. So, das waren so meine ersten Erfahrungen und in dieser Fortbildung durfte ich dann auch das erste Mal 20 Minuten in Stille ausprobieren. Und ich muss euch gestehen, das war tatsächlich das erste Mal und deswegen möchte ich euch ermutigen. Ich bin genauso wie ihr auf diesem Weg in die Stille und praktiziere das noch nicht lange, aber ich durfte es da das erste Mal ausprobieren. 20 Minuten komplett Stille, das war für mich komplett neu. Ich dachte, ich muss doch jetzt irgendwie mit Gott reden oder ich muss doch irgendwie, ich bin überhaupt gar nicht mehr, ich hatte richtig noch Hummeln im Hintern und wusste gar nicht so, das geht doch jetzt gar nicht. Und es war dann unglaublich schön und ich versuche das seitdem regelmäßig zu praktizieren, aber bin noch genau, vielleicht auch wie der ein oder andere hier am Anfang oder vielleicht hat auch der ein oder andere noch viel mehr mir voraus. Aber ich möchte mit euch heute hineingehen, was Stille sein kann, welcher verheißungsvolle Begegnungsraum da auf dich und mich wartet. Und wir werden uns heute ganz besonders so in dieser Stille oder diese stille Zeit, die Thematik, die wir uns heute näher anschauen werden, da wird es um unsere mentale Gesundheit gehen, um unsere Gefühle, die Gott interessieren und die Gott gerne hören möchte. Damit werden wir uns gleich auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wir sind Menschen mit Gefühlen. Der ein oder andere kann besser drüber reden oder schlechter drüber reden. Und ich weiß, wir sind eigentlich den ganzen Tag damit herausgefordert, etwas zu fühlen. Wir stehen morgens auf, wieder, yeah, ich bin total, total fit, gut gelaunt und freue mich auf den Tag. Dann gehe ich zur Kaffeemaschine und mir fällt der Kaffee hin und ich denke mir so ein Mist. Oh Mann, jetzt habe ich irgendwie gar keinen Bock mehr, jetzt muss ich hier erstmal putzen. Ich wollte doch jetzt in Ruhe meinen Kaffee trinken. Dann habe ich mich wieder eingekriegt, geh los, und setze mich in mein Auto und dann nimmt mir jemand die Vorfahrt und ich bin zornig und wütend auf denjenigen, der mir die Vorfahrt nimmt und denke mir, Mann, ey, was für ein Morgen. Und dann gehe ich auf die Arbeit und denke mir so, jetzt erstmal Ruhe, erstmal runterkommen. Was steht denn heute an? Der Chef sagt zu dir, du musst heute das und das und das fertig bekommen. Und ich bin total aufgeregt und versuche, meine Gefühle irgendwie zu beherrschen und das zu machen, was mein Chef mir in dem Moment sagt. Und ich glaube, dass wir tagtäglich herausgefordert sind mit ganz vielen Gefühlen. Ja? Mit guten Gefühlen, aber auch mit schlechten Gefühlen. Und ich weiß nicht, was ihr vielleicht auch schon für Erfahrungen gemacht habt in der Stille und wie so ihr oder was ihr mit Stille verbindet. Vielleicht denkt auch der eine oder andere, boah, nee, in die Stille zu gehen, das finde ich irgendwie befremdlich. Ganz ehrlich, finde ich komisch. Und ich habe auch irgendwie Schiss. Ich weiß nicht, was da passiert. Und außerdem weiß ich auch gar nicht, ob Gott so real ist, wie ich mir das vielleicht manchmal ausmale. Vielleicht hast du Angst, in die Stille zu gehen und Zweifel zu empfinden. Vielleicht hast du auch Angst, in die Stille zu gehen und dir bewusst zu sein, so wie ich mir eigentlich meine Beziehung zu Gott vorgestellt habe, so ist sie gar nicht. Sie ist total toll, wenn ich in der Gemeinde bin, in der kleinen Gruppe und so, wenn ich in Gemeinschaft mit anderen bin. Aber wenn ich ganz allein mit Gott bin, ist es irgendwie vielleicht ganz anders, wie ich mir das erhofft oder vorgestellt habe. So, das heißt, der ein oder andere verbindet vielleicht mit einer Stille eher vielleicht auch was Komisches, was Negatives oder ist herausgefordert, weil er vielleicht auch denkt, so in der Stille muss das und das passieren, Gott muss zu mir reden, ich muss etwas fühlen und wenn das nicht passiert, ist Gott dann überhaupt real? So, das sind ganz viele Fragen, die wir vielleicht mit hineinnehmen in diese Stille und wir schauen uns heute in der Bibel einen Propheten an, der Gott in der Stille erlebt hat. Und dieser Prophet heißt Elia. Er war ein krasser Typ, auch ein Mann Gottes und er hat Gott hautnah erlebt. Zu der Zeit, wo er gelebt hat, war der König Ahab der König und seine Frau Isabel hat ihn dazu verführt, von Gott abzusehen und den Gott Baal anzubeten und somit Götzendienst zu betreiben. Und Elia hat daraufhin gesagt, so, weil ihr das getan habt, einen falschen Gott angebetet habt, wird hier 3 Jahre eine Dürre über Israel kommen. Und er ist dann selbst weggegangen und wurde auf übernatürliche Art und Weise in der Dürre versorgt von Raben. Die haben ihm Fleisch und Brot gegeben. Dann ist er weitergezogen und ist zu einer Witwe gekommen, die nur noch ganz wenig Mehl und ganz wenig Öl hatte und hat zu ihr gesagt, hey, back mir bitte ein Brot, ich habe Hunger. Und sie meint, das ist das Letzte, was ich habe. Und dann meint er so, vertrau mir. Und dann backt sie ihr letztes Brot mit diesen Zutaten und Mehl und Öl von ihr gehen bis zum Ende der Dürre nicht aus. Ja, sie erleben übernatürliche Versorgung Gottes und Elia erlebt dann auch noch, wie der kleine Junge dieser Frau stirbt und er erweckt ihn zum Leben. Ja, er sieht und er erlebt die Kraft Gottes, die auferweckende Kraft Gottes. Und dann kommt er zurück und es wurde ihm gesagt, so, jetzt wird entschieden, welcher Gott ist hier der richtige Gott, dein Gott oder der Gott Baal. Und es sollte ein Gottesurteil gefällt werden. Und die Baalspriester sollten einen Altar aufbauen und er sollte einen Altar aufbauen. Und der Gott, der dann real ist, der wird sich auf irgendeine Art und Weise zeigen. Und Gott hat sich, Gott sei Dank, in absoluter Vollmacht und Kraft gezeigt. Er hat Feuer vom Himmel fallen lassen und der ganze Altar von Elia ist in Feuer aufgegangen. Und die Baalspriester mussten dann sterben. Es war damals kein Racheakt, aber es war eine Folge des Abfalls von Gott, dass man mit der Todesstrafe da bestraft wurde. Und dann hat die Isabel das mitbekommen und hat gesagt, boah, dieser Mann, der Elia, der muss sterben. Und da fangen wir jetzt an zu lesen. Und als er das sah, also Elia, als er hörte, dass Isabel ihm nach dem Leben trachten möchte, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Kannst du einmal noch weitermachen? Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Was für ein Vers, ja. Er erlebt wieder, wie Gott ihn übernatürlich versorgt. Aber hier im Fokus liegt das Ausruhen in der Stille bei Gott. Elia ist in einem Zustand der Erschöpfung, er ist völlig deprimiert, und der Engel sagt nicht zu ihm: Ey, jetzt steh mal auf und bete, bitte, sondern der sagt zu ihm: Schlaf, iss und trink. Der Engel kommt dann nochmal wieder und sagt nochmal dasselbe: Schlaf, iss und trink, weil es liegt eine lange Reise vor dir, Elia. Und manchmal ist es so in der Stille, dass Gott dir sagt: Hey, fühl mal in dich hinein, wie geht's dir? Wie geht's dir? Vielleicht fühlst du dich äußerlich taub und fühlst nicht, wie es dir geht, ignorierst deinen Körper, dein Wohlempfinden. Und so oft wollen wir unseren Geist füttern, unsere Seele füttern und sind losgelöst von unserem körperlichen Wohlempfinden, von unserem physischen Zustand. Aber manchmal können wir erst in der Stille fühlen, können wir manchmal erst in der Stille darauf reagieren: Was ist eigentlich gerade bei mir los? Hier im Nacken zwickt's, im Rücken tut's mir weh, oder ich bin einfach nur müde. Und wenn du dann in der Stille bei Gott sitzt und einschläfst, ist es auch nicht schlimm. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, sondern Gott möchte auch, dass du dich körperlich wohlfühlst und dass du dich ausruhen kannst, auch bei ihm. Und die Frage ist aber trotzdem, offenbart das vielleicht ein Stück auch den Lebensstil, den man lebt, in völliger oder in ständiger Übermüdung zu leben, in völliger Überschöpfung. Und das ist eine der größten Gefahren, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir erschöpft sind aus einem überbeschäftigten Leben. Und da soll uns die Stille einfach helfen, auch zu uns zu reflektieren, so auszuruhen und zu sagen: Was fühle ich, wie geht's mir, wie verbringe ich meinen Tag, wie fülle ich mich mit lebensspendenden Dingen oder fülle ich mich mit Dingen, die eigentlich mir auch noch körperlich die letzte Kraft rauben. Die Frage vielleicht auch heute Morgen an dich, ganz profan: Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Schlaf, vielleicht brauchst du ein regelmäßigeres Essen oder Trinken, um Kraft zu schöpfen. Fühl da so in dich hinein, was brauchst du, um einfach in dieser Stille zu sein und vielleicht auch weiterzugehen in dieser Stille. Wir lesen den nächsten Vers. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. 40 Tage, Woche für Woche, Tag für Tag, Nacht für Nacht, nichts anderes als Wüste. Hat Gott in dieser Zeit gesprochen? Nein, kein einziges Wort. Wurde er ermutigt? Keine einzige Ermutigung. Wow, krass, echt nervig, oder? Aber Elia ist weitergegangen. Elia hat sich entschieden: Ich will zu diesem Ort der Begegnung, zu diesem Berg Horeb. Und wir lesen im Alten Testament, dass Mose auf diesem Berg Sinai, wird er auch genannt, auch eine Gottesbegegnung hatte. Er wusste, er geht hinein und er ist auf dem Weg zur Gottesbegegnung, zum Ort der Offenbarung, und er war hungrig, Gott zu begegnen. Er ist gegangen. Und ich möchte uns heute Morgen ermutigen: Still sein vor Gott bedeutet manchmal auch auf Gott warten, in der Wüste, nicht auf der Couch sitzend, sondern in der Stille. Wir machen uns auf, wir gehen diesen Weg in die Stille, wir setzen uns hin, aber Stille bedeutet manchmal auch auf Gott warten. Manchmal ist es so, dass vielleicht dann äußerlich alles still ist und aber ganz viele Gedanken kommen, To-Do-Listen, die wir eigentlich jetzt noch regeln müssten, bevor wir hier ganz entspannt in der Nähe und in der Stille Gottes sein können. Und ich habe letztens in meiner Stille gemerkt: Oh Mann, ich habe irgendwie auf einmal irgendwas formuliert und jemanden, der mich so richtig genervt und geärgert hat, und habe so eine richtige Rede formuliert und innerlich, und habe dann gedacht: So, was tue ich eigentlich hier? Ich will doch Zeit mit Gott verbringen in der Stille, und ich verfasse hier irgendwelche Reden an irgendwelche Menschen, die ich gerne mal loswerden wollen würde. Und dann habe ich gemerkt: Ja, Gott möchte einfach, dass ich dieser Person eigentlich vergebe. Deswegen beschäftigt mich das so. Deswegen bin ich in Gedanken so damit beschäftigt, dieser Person etwas zu sagen. Im tiefsten Innersten habe ich gemerkt, Gott möchte, dass ich ihm einfach vergebe. Und so ist es manchmal. Vielleicht kommen Gedanken und die dürfen wir zulassen. Und da führt uns Gott dann hinein in tiefere Ebenen. Und manchmal kommen aber auch Gedanken, die total störend sind, wo wir einfach nicht in die Stille hineinkommen. Und da habe ich jetzt irgendwie die Erfahrung gemacht, einfach mal tief ein- und auszuatmen und meinen Geist ein bisschen so zur Ruhe zu kommen und aus dieser Spannung in die Entspannung zu kommen. Und ich habe dann gemerkt, was mir auch hilft, ist, dass ich einfach sage, Herr, hilf mir. Und das wiederhole ich dann einfach eine Minute lang. Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Und dann irgendwann ist es so, dass die Gedanken einfach stoppen. Ja? Oder man kann auch sagen, Herr, erbarme dich. Und dann kommt man in so eine Stille hinein, die funktioniert. Ja? Wenn das äußere Schweigen funktioniert, kommt man auch in so ein inneres Schweigen, wenn man da wirklich auch wartet und sagt, oh, ich will warten und ich will auch alles dafür tun, um diese Gedanken weiterziehen zu lassen und mich auf Gott zu konzentrieren. So, wir lesen weiter. Was passiert jetzt? Und er ging dort in eine Höhle hinein, also Elia, und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Elia, völlig genervt, von tausenden Emotionen ergriffen. Er ist voller Zweifel, voller Wut, voller Zorn und voller Unsicherheit. Man würde heute sagen, er ist sogar depressiv, er ist lebensmüde. Er sagt Gott, er möchte nicht mehr leben. Er ist voll drin in dieser Dunkelheit, in seinen unbeantworteten Fragen und in seiner eigenen Perspektive. Und Gott fragt ihn ganz einfach und profan, was willst du hier, Elia? Ich habe gedacht, so, warum stellt Gott denn diese Frage? Der weiß doch, was er will. Er will eine Begegnung mit ihm. Und warum stellt Gott ihm denn diese Frage? Und ich glaube, dass Gott hier von Elia hören möchte, was ihn im tiefsten Innern beschäftigt. Er will es aus seinem Mund hören. Er möchte wissen, was Elia fühlt, was in ihm los ist. Und genauso möchte Gott in der stillen Zeit von uns wissen, was ist in dir los? Was wühlt dich so auf? Wofür bist du denn vielleicht dankbar? Kannst du das in Worte fassen? Und Gott wünscht sich so ein ganz ehrliches, aufrichtiges Miteinander. Ja, er wünscht sich kein frommes Geschwafel. Manchmal sind wir so gut darin, irgendwelche frommen Gebete zu sprechen. Aber Gott wünscht sich nur eine absolute, ehrliche, aufrichtige Antwort, um dir und mir begegnen zu können, um dich und mich verändern zu können und einen Perspektivwechsel schaffen zu können. Ja? Das heißt, stille Zeit kann manchmal bedeuten, dass wir anfangen zu fühlen, dass wir fühlen, wie geht es uns, wie ist unser Zustand gerade und dann auch noch diese beim Namen zu nennen. Ich möchte gar nicht klischeehaft sein, ja? Aber ich finde es trotzdem, mich hat es richtig bewegt, dass Elia als Mann so krass seine Gefühle vor Gott auf den Tisch geknallt hat und sie sogar auch noch richtig in Worte fassen konnte. So, manchmal fällt es auch der ein oder anderen Frau schwieriger, aber häufig ist es doch auch Männern manchmal ein bisschen, oder fällt es Männern manchmal schwieriger, so ihre Gefühle auszudrücken, was denn so im tiefsten Innern los ist. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen und auch in der nächsten Woche, liebe Männer und Frauen, lacht, weint, tanzt, seid zornig, zeigt eure Gefühle in der Stille. Wenn nicht in der Stille, wo sonst? Vielleicht nicht in euren Partnerschaften oder in euren Freundschaften, vielleicht aber bei Gott in der Stille, weil dort ist ein sicherer Ort, wo unsere Gefühle einen Platz haben, wo wir uns verletzbar, nackt, sündig und zerbrochen zeigen können, wie vielleicht vor niemanden anders. Gott wünscht sich genau diesen tiefsten Sehnsüchten, diese tiefsten deinen tiefsten Bedürfnissen dort zu begegnen und dich von innen und mich von innen zu heilen und wiederherzustellen. Der Ort der Stille kann ein Ort der Veränderung sein, der Erneuerung. Und wenn wir nicht an diesem Ort der Stille all unsere Gefühle rauslassen, dann kommen sie wann anders am Tag raus. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so. Wenn ich nicht Gott suche und wenn ich nicht in die Stille gehe, dann kommt der Müll meiner Gefühle in meiner Familie raus. Dann werde ich schneller wütend, ich werde schneller laut, ich bin genervt von der Unordnung in der Wohnung und habe keine innerliche Ruhe und dieser Müll meiner Gefühle kommt an anderer Stelle raus. Aber Gott wünscht sich, all diesen Dingen in der Stille mir zu begegnen und mir innerlich zu helfen, dort Herr zu werden und reinzuschauen, was ist denn in der Tiefe eigentlich das Problem? Und Elia hatte keine Angst, mit Gott allein zu sein. Er wusste, dort ist ein sicherer Ort. Dort kann ich alles, alles einfach loslassen und alle Gefühle vor Gott bringen. Jetzt lesen wir weiter in dem spannenden Text, 1. Könige 19. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingsvers. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Sanftes Säuseln. Wie hört sich das wohl an? Ich habe mich gefragt, wie ist es, das sanfte Säuseln Gottes zu hören, zu vernehmen? In meiner anderen Übersetzung heißt es lieblich sanftes Säuseln oder auch ein sanfter Windhauch, ein ganz leiser Hauch oder ein sanftes Flüstern. Ich habe mich gefragt, was hat Gott hier Elia ins Ohr geflüstert? Was war das? Und wir finden hier, mich hat es so bewegt in der Vorbereitung, wir finden hier eine grundlegende Selbstoffenbarung Gottes. Das tiefste, innerste, ureigentliche Wesen Gottes kommt hier zum Vorschein. Gott ist weder im zerreißenden Berg, noch im felsenzerschmetternden Wind, noch im Feuer, noch im Erdbeben. Er ist nicht in der Macht und der Gewalt, sondern im lieblichen, sanften Säuseln ist das Wirken Gottes in Liebe und in absoluter Gnade. So, das habe ich empfunden, als ich das gelesen habe, wo ich dachte, oh, krass. Gott ist hier voller Sanftmut, voller Liebe und so lieblich. Es klingt so lieblich, wenn man es liest. Und ich habe dann zu, witzigerweise, auch einen Vers gelesen im Psalm, der so viel auch nochmal umdreht. Und zwar im Psalm 107 lesen wir, Gott verwandelt vielmehr den Sturm in ein Säuseln. Also Gott verwandelt den Sturm in ein Säuseln. Gott verwandelt hier den Lebenssturm Elias in ein sanftes Säuseln. Und Gott möchte unsere Lebensstürme der Sorge, der Sünde, der Leidenschaften in ein sanftes, friedvolles, erlöstes Säuseln verwandeln. Gigantisch, oder? Also Gott möchte unsere Lebensstürme, so wie wir uns manchmal denken, Gott zeigt sich im Sturm, im Wind, im Feuer. Nein, Gott möchte unser Feuer, unsere Stürme, unseren Wind, durch den wir manchmal in unserem Alltag einfach getrieben werden, möchte er in unserem Herzen sanftes, friedvolles Säuseln, erlöstes Säuseln verwandeln. Das finde ich gigantisch und es hat mich bewegt und ich habe gedacht, ja, Stille und Einsamkeit, wow, aber das Beste an der Nachfolge ist doch immer noch Gott selbst, oder? Und die Art und Weise, wie er ist im tiefsten Innern, in seinem Wesen. Und wir lesen dann, wie Elia Gott begegnet. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Zuerst einmal, er verhüllte sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Da ist etwas passiert, da ist eine Veränderung passiert. Diese zarte Berührung Gottes veranlasst Elia aus seiner dunklen Höhle, ja, aus diesem Verkriechen. Er hat sich in die Dunkelheit verkrochen. Er war zerbrochen innerlich und hat sich so verkrümmt in dieser Höhle, dass er hinausgeht, dass er diese Höhle verlässt und ins Licht geht. Das ist für jemanden wie Elia in seinem Zustand als Depressiver hier ein absolut entscheidender, krasser Schritt. Ja, da ist etwas passiert, eine Veränderung, eine Transformation, diese Berührung, diese Gottesbegegnung hat dazu geführt, dass in Elia sich etwas verändert hat. Aber die Umstände haben sich nicht verändert. Er ist immer noch so gefühlt alleine, ja, er wird immer noch verfolgt von Isabel, ihm wird immer noch nach dem Leben getrachtet. Die Umstände haben sich nicht verändert, aber etwas in ihm hat sich verändert. Und die Art und Weise, wie Elia hier Gott begegnet, dass er sein Angesicht verhüllt und mit seinem Mantel und hinausgeht, zeigt, dass er erkennt oder erkannt hat, wer er vor Gott ist. Ja, Gott hat ihn in diesem Moment gezeigt, ich bin so wahnsinnig groß, so voller Liebe, so voller Gnade und habe so viel mehr für dich, als du dir vielleicht gerade vorstellen kannst. Und er hat einen absoluten Respekt vor Gott, vor ihm selbst. Und er erkennt, er ist größer, er ist mächtiger, er ist schöner als in seiner Vorstellung vielleicht. Und diese Gottesbegegnung führt dazu, dass er erkennt, welchen Wert er hat, ja? Wie er gemacht ist und was Gott in ihm sieht. Und er erkennt Gott, ja? Er erkennt die überwältigende Größe Gottes. Und ich finde das total wahnsinnig. Und dann fragt Gott doch tatsächlich nochmal, was willst du hier, Elia? Und da habe ich gedacht, das verstehe ich jetzt nicht. Warum fragt denn jetzt Gott nochmal Elia, was willst du hier? Er ist doch schon zu Gott hinausgegangen, er hat doch schon Veränderung erlebt. Und ich glaube, dass diese Frage eine ganz entscheidende Frage ist. Und zwar möchte Gott hier Elia bewegen, nochmal in sich zu gehen, sich zu reflektieren und nochmal zu erleben, wie erschöpft warst du eigentlich, als du hierher gekommen bist? Wie ziel- und planlos warst du eigentlich vor dieser Begegnung? Was war da? Und wie kann es werden? Wo ist vielleicht der Richtungswechsel entscheidend? Und wie kann ich dir dabei helfen, dass du eine neue Perspektive über dein Leben bekommst? Und Gott hilft Elia, hier zu sich selbst zu kommen und zu spüren, dass er nicht verlassen und nicht einsam ist. Cool, oder? So, wir lesen weiter. Ich lasse einen Vers aus. Wir lesen heute sehr viel, aber das ist entscheidend, gerade auch für diese Thematik, die wir uns heute anschauen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück, wow, zur Wüste, wow, und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, keine Ahnung, wie man das ausspricht, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Krass, Elia bekommt den nächsten Auftrag. Ich dachte, das ist doch alles viel zu schnell. Das ist doch irgendwie, es kann doch nicht sein, dass Elia aus dieser völligen Erschöpfung wieder hineinkommt oder hinausgehen soll in einen neuen Auftrag. Aber Gott hält die Zeit und Elia für reif für einen neuen Auftrag. Und wow, er muss zurück in die Wüste, er muss zurück in die Unbequemlichkeit, in die Situation, vor der Elia geflohen ist. Und er ist so einen langen Weg dorthin gegangen, aber Gott sieht Elia für bereit. Und ich glaube, Gott weiß auch, Elia ist so gefüllt, wie vielleicht schon lange nicht mehr. Er ist bereit für seinen Alltag und für seine Lebensumstände und er ist bereit, wieder weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben, sondern er ist bereit, weiterzugehen. Und ich glaube, dass das auf der einen Seite sehr spannend sein kann, sodass Gott wirklich uns zurückruft in unseren Alltag, in unsere Lebensumstände. Und manchmal gehen wir in die Stille oder suchen Gott, weil wir denken, oh, bin nicht Herr über meine Gefühle, ich brauche Hilfe. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass es eine viel größere Kraft hat, wenn wir uns bewusst sind, wir gehen nicht in die Stille und in die Gemeinschaft mit Gott, um uns besser zu fühlen, um mehr Frieden zu bekommen, sondern wir gehen in die Gemeinschaft um Gottes Willen. Ja? Wir gehen, weil wir erkannt haben, Gott ist so genial. Ich brauche ihn, ich brauche Gott um Gottes Willen, nicht um der Gefühle, der positiven Gefühle willen. Und Bonhoeffer hat dazu ein ganz tolles Zitat, hat dazu einen ganz tollen Satz verfasst, den ich gerne mit euch lesen möchte, der das nochmal so schön vertieft. Suche Gott, nicht Freude. Suchst du Gott allein, so wirst du Freude empfangen. Das ist wirklich so. Zu sagen so, wir gehen um Gottes Willen in die Stille und dann empfangen wir all das, was wir brauchen. Aber wir gehen nicht hin, weil wir etwas brauchen, sondern wir gehen hin, weil wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen und brauchen und benötigen. Aber zu sagen, ich gehe in die Stille, ganz absichtslos. Ich gehe in die Stille, einfach, weil ich Gott begegnen möchte, weil ich sein möchte. Einfach dort in seiner Gegenwart, seine Gegenwart genießen. Und wenn man dann diese Gottesbegegnung hat, wird man innerlich verändert und man erlebt, wie Freude kommt, wie Frieden kommt, wie all diese Gefühle, nach denen man sich manchmal im Alltag so sehnt, wie sie kommen. Aber entscheidend ist, ja, mit welcher Einstellung gehen wir in diese Stille, in diese Gemeinschaft? So, was hat denn jetzt Elia gemacht auf diesen neuen Auftrag? Ist er weggelaufen oder was hat er gemacht? Und er ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Safats, der pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her und er selbst war beim 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Elia geht zurück, ja, er geht zurück hinein und aber mit einer neuen Perspektive. Er ist mit einer Last gekommen zum Berg Sinai. Er ist mit einem vollen Herz voller Schmerz, voller Erschütterung, ist er zur Gottesbegegnung gewandert, gegangen. Und er ist in dieser Gottesbegegnung so verändert worden, dass diese Last in Segen verwandelt wurde. Elia sagt nicht, hey Gott, nee, stopp, das reicht jetzt erstmal, sondern er hat so ein starkes Erlebnis mit Gott gehabt, dass er sich selbst bereit gefühlt hat und zurückgegangen ist durch die Wüste in das umkämpfte Land und hat diesen Auftrag ausgeführt. Und das ist sogar, ich finde diesen Auftrag sogar krass, ja. Er hat nicht irgendeinen Auftrag ausgeführt, sondern ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn Gott sagen würde, hey, jetzt salbe mal deinen Nachfolger. Du hast jetzt genug gemacht, es reicht jetzt. Ja, dein Auftrag ist jetzt vorbei. Es war sogar ein Auftrag, wo er selbst so all das irgendwie abgibt, was sein Lebenswerk war. Ja, es war ein krasser Auftrag, es war ein herausfordernder Auftrag, aber Elia war reif, zurückzugehen. Seine Kapazität hat sich verändert. Und in dieser Gottesbegegnung, nach der Gottesbegegnung, auch für uns in der Stille, wird unsere Kapazität verändert, ja? Und wir können wieder zurück in die Gemeinschaft, in unsere Beziehung gehen, in der wir leben, in unsere Familie gehen. Und Dietrich Bonhoeffer hat ebenfalls gesagt, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Krasser Satz, ja, und ich glaube, dass das genauso auch auf uns zutrifft, in dem Moment, wo wir sagen, ich gehe in der Stille zurück zu mir, ich fühle, ich fange an zu fühlen, ich fange an, meinen Körper wahrzunehmen, ich fange an zu warten, ich möchte all das auf den Tisch packen, was mich innerlich bewegt, ich möchte in der Tiefe von Gott verändert werden, das bedeutet, ich gehe aus mir heraus und lege das alles Gott hin und sage, hier Gott, hier bin ich mit all dem, was ich habe, verändere mich, transformiere mich, gib mir deine Perspektive und da kann ich zurückgehen, hinaus in die Gemeinschaft, in meine Beziehungen und bin verändert und bin bereit, diesen Weg zu gehen, meinen Alltag zu bewältigen und auch mich immer mehr auf das zu fokussieren, was wirklich zählt. Und ich weiß gar nicht, ob wir den Vers jetzt gelesen haben, aber Gott ermutigt auch Elia, dass er nicht alleine ist. Da ist der Vers, ich weiß gar nicht, hier steht, ich aber habe in Israel 7000 übrig gelassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. So, das heißt, hier ist auch nochmal ganz wichtig, Gott ermutigt Elia hier, du bist nicht allein, auch wenn du dich verlassen gefühlt hast. So, und wenn du das Gefühl der Hoffnungslosigkeit hattest, hier sind 7000 übrig geblieben, du bist nicht allein, du bist nicht verlassen. Und in Gottes Gegenwart können wir auf einmal die Wahrheit erkennen. Ja? Wir können eine Perspektive bekommen, die wir in unserer gefangenen Perspektive manchmal nicht bekommen, wenn wir nicht Gott anschauen, wenn wir nicht in die Stille hineingehen. Und da steckt unglaubliche Kraft drin, es steckt unglaubliche Hoffnung in dieser Stille. Und Gott wünscht sich, dass wir all das zulassen in der Gemeinschaft mit ihm. Er wünscht sich, dass wir all das zulassen, dass wir zu Gott in seine Gegenwart kommen und beginnen, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, einschließlich uns selbst. Das ist das, was die Stille uns verheißt. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, die Stille ist ein ganz verheißungsvoller Begegnungsraum mit Gott. Ich sage jetzt noch mal ganz kurz die Punkte. Ausruhen, in dich hineinspüren, geduldig warten, Gefühle zulassen, Gefühle beim Namen nennen, hören, Gott zuhören, ihm begegnen, Veränderung erleben, nicht meine Vorstellung der Gottesbegegnung, sondern Gottes Art und Weise lassen und wieder zurück hineingehen in den Alltag, in die Lebensumstände, in die vielleicht auch Herausforderungen. Ich weiß nicht, an welchem Punkt ihr heute Morgen steht. Ich weiß nicht, vielleicht geht es euch gerade voll gut und ihr merkt, wow, ich bin voll leicht innerlich und mir fällt es voll leicht, in die Stille zu gehen. Ich erlebe Gott auf bestimmte Art und Weise. Vielleicht hast du aber auch innerlich Nöte und bist traurig oder bist zerbrochen an einem gewissen Punkt. Oder vielleicht ist es auch so, dass du hier sitzt und noch nie eine Gottesbegegnung hattest, noch nie diesen Gott erlebt hast, so wie Elia hier in diesem Versen Gott auf ganz schöne und andere Art und Weise begegnet ist. Ja? Ich weiß nicht, an welchem Ort ihr im Moment steht, aber ich kann euch versprechen, wenn ihr euch aufmacht in die Stille, dann wird etwas passieren, was vielleicht anders ist, als ihr euch vorstellt. Es ist nicht vielleicht der Wind, es ist nicht das Erdbeben und nicht das Feuer, aber es ist ein sanftes Säuseln, mit dem Gott dich berühren möchte, mit dem Gott zu dir reden möchte. Und Gott stellt dir heute Morgen die Frage, was tust du hier? Warum bist du hier in der Gemeinde? Was willst du hier? Willst du Gemeinschaft oder willst du zu mir? Was willst du hier? Und ich lade euch ein, auch in der kommenden Woche, so das nochmal auszuprobieren, einfach mal in die Stille zu gehen. Vielleicht erstmal nur mit einer Minute, vielleicht mit 2 Minuten, vielleicht mit 5 oder mit 10 oder mit 20. 20 Minuten wurde mir gesagt, ist die ideale Zeit, aber das schafft man nicht immer. Deswegen ist manchmal eine Minute oder 2 Minuten schon ausreichend. Und ich habe mir das zu Herzen genommen, was Timo letzte Woche gesagt hat, sich einfach mal zwischendurch im Alltag eine Atempause zu gönnen. Und ich habe das ein paar Mal gemacht, wenn alles laut war, die Kinder, das eine Kind aus der Schule kam, die andere gerade gegessen hat, habe ich mich in eine Ecke der Küche zurückgezogen, habe mir Kopfhörer in mein Ohr gesteckt und habe Klaviermusik angemacht. Es war eine Minute und habe einfach gesagt, Gott, hier bin ich im Chaos, aber ich brauche dich so sehr. Und das war so schön. Und manchmal ist es nur diese eine Minute, aber manchmal sind es mehrere Minuten am Tag, wo Gott dir begegnen kann und möchte. Und ich möchte euch einladen. Und das Lobpreisteam kann jetzt schon mal nach vorne kommen. Und ich habe jetzt, keine Ahnung, 33 Minuten über Stille und Einsamkeit gesprochen. Und ich habe gedacht, ich möchte das jetzt mit euch praktizieren. Keine Sorge, keine 20 Minuten, aber vielleicht erstmal nur 2 Minuten, ja? Und ich lade euch ein, euch ganz bequem auf euren Stuhl zu setzen, ruhig gerade, sodass ihr auch die Möglichkeit habt zu atmen, sodass ihr auch Luft bekommt. Und ich werde euch jetzt so ein bisschen in das hineinführen, wie ich das versuche, manchmal in meinen Alltag zu integrieren. Und ich lade euch ein, erstmal so ganz bewusst tief ein- und auszuatmen. Und euch so wahrzunehmen, euren Stuhl wahrzunehmen, eure Füße, die auf dem Boden stehen, und euren Atem einfach mal so zu fühlen. Und dann möchte ich euch einladen, Gott auf seine Frage, was machst du hier? Warum bist du hier? Was wünschst du dir? Was beschäftigt dich? Was machst du hier? Eine ganz ehrliche Antwort zu geben. Vielleicht ein Satz, vielleicht ein Wort. Vielleicht ein Gedanke. Aber ich möchte dich auch ermutigen, du musst jetzt nichts hören. Du musst nichts fühlen. Du darfst einfach da sein. Bei deinem Gott, der dich liebt, der dich akzeptiert, genauso wie du bist, und bei dem du dich angenommen wissen darfst, wie bei niemandem anders. Also, warum bist du hier? Wir gehen jetzt 2 Minuten in die Stille.